herzlich willkommen zur Nostromo-Verschwörung. Ich bin Sebastian und bei mir am anderen Ende ist der Fred. Fred, hallo, ich grüße dich.
Hallo Basti, wie geht's? Hast du heute ein lustiges Ledergesicht zufällig auf? Ich habe meins direkt aus der Garderobe heute rausgesucht.
Nein, ich habe so ein neues frische Gel fürs Gesicht, also so ein Waschgel so mit ganz viel Minze und so, und das die Haut belebt und ja, weniger ledrig. aber ich glaube, ich habe gestern etwas längeres Gesicht gemacht, das war dann schon fast ledrig. Ich war gestern noch bei Halloween Kills im Kino und ja.
Oh, keine gute Erfahrung?
Was heißt keine gute Erfahrung? Es ist eine okayische Erfahrung und trotz alledem, der Film ist ein Film der verschenkten Möglichkeiten und er macht seinem Namen alle Ehre, aber mehr passiert halt auch nicht. Also der ist absolut spannungsarm, aber dafür super gory.
Super. Dann muss man das halt nicht unbedingt sehen, wenn man nicht genau darauf steht.
Ja. Aber wenn wir dabei sind, Fred, wie geht's dir denn?
Och, ganz gut. Sind gerade noch Herbstferien. Ich war schon ein bisschen im Urlaub. Und ich habe jetzt ein neues Auto. Ich habe es noch nicht dastehen, aber gerade eins gekauft. Und damit düse ich dann hoffentlich bald mal nach Leipzig.
Sehr schön. Wir bereiten ja auch schon die 50. Folge vor. Da werden wir uns auf jeden Fall direkt und in live treffen. Aber dazu werdet ihr dann später mehr erfahren. Es wird auch ein paar Änderungen hier in unserem Format geben. Und das werdet ihr dann alles noch in den nächsten Folgen erfahren. Dahin aber sind wir noch im Horror-Oktober. Und jetzt nach The Hunger sprechen wir jetzt über einen ganz großen Klassiker des modernen Horrorfilms. Fred, über was sprechen wir denn heute?
Über das uns allen wohlbekannte Texas Kettensägen-Massaker. Das tatsächlich nirgendwo so heißt in Deutsch, sondern entweder im englischen Originaltitel Texas Chainsaw Massacre oder im deutschen Blutgericht von Texas.
Genau. Der Horrorfilm von Toby Hooper aus dem Jahre 1974. Und es wird ganz, 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 ganz viel darüber zu reden sein. Ja, vorab, normalerweise frage ich natürlich immer gerne, wie sieht es mit der Vorerfahrung aus? Wir haben im Vorgespräch schon darüber festgestellt, dass das eine Premiere ist.
Super spannend.
Was ist das für eine Premiere?
Ja, das Krasse ist, ich hatte jetzt von dir zum Beispiel gedacht, mit deiner Filmerfahrung, dass du im Gegensatz zu mir den Film wenigstens schon einmal gesehen hast, zumal dieser Film ja wirklich ein quasi Kulturgut ist. Und wir beide haben festgestellt, wir haben ihn beide diese Woche zum ersten Mal gesehen. Das ist schon mal ein Novum.
Genau. Also ich muss fairerweise sagen, ich habe ihn vor 6-7 Wochen das erste Mal gesehen mit unserem Kollegen Stanley und jetzt in Vorbereitung auf den Podcast noch einmal. Genau, aber tatsächlich erst im Jahre 2021 diesen Film gesehen.
Das ist schon krass. Und auch bei mir stand er natürlich auf einerseits aufgrund der Bekanntheit irgendwie immer auf der Liste. Gleichzeitig ich habe mich nicht viel damit beschäftigt, sondern mehr so der Ruf, dem dieser Film vorher eilt, ein besonders brutaler Film zu sein, hat mich eher abgeschreckt, da ich die Schauer mehr dem brutalen, gorigen Film vorziehe. Und irgendwie war der Film gar nicht so, wie man es erwartet hätte.
Mhm. Und es ist auch, ähnlich, also ich entdecke auch zum Beispiel auch gerade so den ein oder anderen Fulci-Film auch für mich. Wenn man so im Alter, also mich hat das früher auch nicht gereizt, dieses Splatter-Gore, also war nie ein Gore-Hound, das hat mich nie interessiert, großartig, das hat mir auch nichts gegeben. Und jetzt ist es halt so, ich entdecke das aber aus anderen Gründen halt auch für mich, nicht nur, weil ich so diesen filmhistorischen Blick gerne drauf lege, sondern vor allen Dingen auch, das sind ja meistens auch Filme, wo man, jetzt nicht vielleicht bei Fulci unbedingt, aber wo man ganz viel Gesellschaftskritik oder größere Themen halt mit drin verarbeitet hat oder Karrieren gestartet sind und man da auf das Spätwerk dann nochmal was ableiten kann. Also gibt es verschiedene Gründe und bei Texas Chainsaw Massacre, da gibt es auf jeden Fall eine Menge zu erzählen.
Okay, auf jeden Fall. Eine Nachfrage von mir, du hattest es vorhin schon benutzt, da hatte ich dann vergessen nachzusagen. Fulci, was, what, wie?
Lucio Fulci, der Regisseur.
Okay.
Haus an der Friedhofsmauer, Voodoo, Schreckensinsel der Zombies, solche Filme.
Okay, kenne ich mich überhaupt nicht aus.
Das ist bestimmt das ein oder andere Gespräch wert, das kann ich schon mal sagen.
Okay, gut. Aber da wir vielleicht den einen oder anderen Zuhörer haben, der auch wenig anfangen kann, dass der Fulci, die Filme sind dann, entnehme ich jetzt dem, deinem für besonders blutige, aggressive, terrorartige oder Film bekannt?
Ich würde jetzt nicht sagen, dass die jetzt großartig Terror sind, sondern die sind halt explizit in der Gewaltdarstellung, wenn sie denn okay. da ist. Genau. Wenn ich jetzt zum Beispiel an Voodoo-Schreckensinsel oder Zombie zum Beispiel denke, da gibt es so zwei, drei wirklich ganz schön knusprige Szenen da drin. Ansonsten hat er so eine ganz im eigenen Stimmung halt. Und ja, darüber gibt es auf jeden Fall bestimmt das ein oder andere zu sagen. Und vor allen Dingen, natürlich ist das auch ein guter Handwerker. Also das ist jetzt hier kein
Super-Shot. Es geht nicht ums Bashing, sondern nur um das Verständnis nochmal, dass eben auch für mich jetzt, also Fulci ist der Regisseur und es geht um wirklich die, du hast ihn jetzt als Beispiel für besonders explizite Gewalterstellung benutzt einfach. Und das ist ja was beim Texas Chainsaw Massacre, bei mir zumindest was war, was ich absolut erwartet habe. Dass da mit einer Kettensäge durch Glieder durchgesägt wird und ich die ganze Zeit nur spritzendes Gedärm sehe. Und ich habe mir gedacht, ja, das ist irgendwie bekannt und ist kultig, aber muss ich das jetzt mal angucken? Wow, und habe das eben nie, habe immer so nach hinten geschoben. Und jetzt eben festgestellt, dass es eben kein Fulci-Film quasi ist oder kein, ich hatte irgendwie, ja, so explizit wie auch in Saw, ich habe bloß den ersten Saw gesehen und dachte, das reicht mir, mehr muss ich nicht sehen. Also wenn es so krass explizit dargestellt wird, macht mich nicht so an.
Ja. Ich weiß genau, was du meinst und das geht mir wirklich ähnlich. Aber dem ist ja nun nicht so und darüber werden wir wohl heute sprechen. Lass uns noch mal ganz kurz die Hard Facts abklopfen. Und zwar, also dieser Film ist eigentlich sozusagen so in Gänze so ein Tobi Hooper Film, der nicht nur Regie geführt hat, sondern auch das Drehbuch geschrieben hat und auch die Musik mit komponiert hat, gemeinsam mit Wayne Bell. Und die Kim Henkel, die hat ja auch am Drehbuch mitgeschrieben. Die taucht dann auch noch taucht dann noch auf als Schauspieler, Filmregisseur und Filmproduzent. Ne, also der taucht, glaube ich, auch nochmal in den anderen Filmen. Die hat er, glaube ich, auch mitproduziert, wenn ich das richtig sehe. Also den, was war es, 95er, die Rückkehr hat er mitgemacht. Und auch bei dem Michael Bay, Texas Chainsaw Massacre, hat dieser Kim Henkel, der ja das Drehbuch mitgeschrieben hat, auch noch mitgewirkt. Ansonsten sind viele unbekannte Akteure mit dabei. Der einzige etwas bekanntere ist Daniel Pearl, der Kameramann. Der hat dann mit Tobi Hooper in den 80ern noch zwei Filme gemacht, aber ganz besonders vor allen Dingen auch Musikvideos. Ne? Der hat mit Police hat er Every Breath You Take gemacht. Der hatte Michael Jackson Billie Jean gedreht. Also der hat schon noch ein paar Sachen gemacht und hat dann auch in dem Remake von Nispel von Michael Bay produzierten Texas Chainsaw Massacre hat er auch die Kamera gemacht. Und auch in weiteren Nispel-Filmen hatte der auch die Kamera gemacht. Ja, ansonsten Cast. Und ich muss wirklich sagen, da geht es uns wahrscheinlich ähnlich. Also Marion Burns, Paul Partain und Terry McMinn und wie auch immer sie alle heißen. Ich habe von denen vorher noch nie was gehört und gesehen. Einzig und allein Gunnar Hansen ist ein Name. Das ist ähnlich wie Robert Eglin oder Kane Hodder oder sowas. Das sind Namen, die kennst du aus dem Horror-Jargon, die hast du halt schon gehört. Aber ansonsten.
Also echt, also bei Gunnar Hansen. Da sagst du, schön klingender Name, irgendwie müsste ich den jetzt kennen oder sowas, aber der hat, ich habe jetzt gar nicht den offen, was der noch gemacht hat, außer Leatherface. Es ist nur da draus, oder? Es ist aus, die anderen Filme kennen wir auch nicht, wo der jetzt irgendwie dabei war.
Also ich habe von von seiner Vita, was ich hier sehe, nie was gesehen. Das sieht aus wie Fernsehfilme oder irgend sowas oder Direct-to-DVD oder sowas, Direct-to-Video.
Genau. Also man kennt den Namen irgendwie, aber weiß nicht warum.
Ich kenne den wirklich nur den Namen Verbindung mit Texas Chainsaw Massacre.
Ja, spannend. Also die haben ja auch, was ich gelesen hatte, bis auf einen waren es alles schlicht Laiendarsteller, die davor und danach eben keine Bedeutung mehr hatten.
Mhm. Aber da werden wir dann nachher nochmal drüber sprechen, also gerade das Thema mit den Darstellern, das ist nochmal ganz spannend. Bevor wir richtig einsteigen in unsere Themen, Fried, worum geht's denn eigentlich in Texas Chainsaw Massacre?
Dann fasse ich mal ganz kurz die Handlung zusammen. Sally und ihr Bruder Franklin sind mit ein paar Freunden auf dem Weg zum Haus ihrer Großeltern. Unterwegs müssen sie tanken, finden an der Tankstelle allerdings kein Benzin, sondern einen älteren Herrn, der ihnen rät, schleunigst wieder umzukehren, was die Freunde jedoch nicht ernst nehmen. Stattdessen wollen sie beim nächsten Haus, das sie finden, nach Benzin fragen. Doch die Bewohner dieses Hauses entpuppen sich als eine Familie aus Kannibalen.
Da haben wir ja eigentlich so relativ, sagen wir mal, so gut, so erstes Drittel bis knapp zur Hälfte eigentlich gut zusammengefasst.
Genau, und dann dieser lapidare Satz, doch die Bewohner dieses Hauses entpuppen sich als eine Familie aus Kannibalen. Das ist dann die zweite Hälfte, wo es, wie man es heutzutage von dem Genre erwartet, von einer in diesem Film halt ordentlich zur Sache geht.
Genau. Lass uns einfach mal gleich mit dem Intro von dem Film starten, weil wie ich das auch wirklich schon mehrfach hier in dem Podcast gesagt habe, so ein Anfang von einem Film kann er eigentlich schon eine Menge über den Film selber sagen. Und ich finde auch, dass das Intro hier wirklich ein sehr guter Schlüssel auch zum Film ist. Die Themen sozusagen da auch schon wirklich gut vorweggreift. Wir haben erstmal so eine ganz verstörende Szene mit Fotoblitzen. Das erinnerte mich gleich ein bisschen an Das Fenster zum Hof von Hitchcock. Da gibt es ja auch so eine Szene, wo der Jimmy Stewart mit seinem Fotoapparat den Typen da ein bisschen
beobachtet,
blitzt. Der ist ja schon in der Wohnung drüben und dann löst er immer den Blitz aus und dann ist er geblendet und muss stehen bleiben. Und das erinnert mich bloß ein bisschen so dran. Und hier sehen wir dann aber so verwesende Leichen, ganz komische Geräusche und danach geht es in die Titelsequenz. Und das finde ich ziemlich cool. Da sieht man so eine Sonne und die ganzen Protuberanzen und darauf kommt die Schrift. Und im Hintergrund hört man die ganze Zeit die Nachrichten, so ein Nachrichtensprecher, der erzählt, was eigentlich alles dort schiefläuft. Es geht viel um Gewalt, es geht viel um vom Menschen ausgelöste Dinge, wie zum Beispiel ein großes Feuer. Dann geht es natürlich auch um diese Leichenschändungen, die auf dem Friedhof passiert sind, Gewalt und das sozusagen vor diesen Protuberanzen, das finde ich eigentlich schon ziemlich cool und setzt wunderbar eigentlich den Ton für das, was der Film eigentlich alles noch mit verhandeln will. Da komme ich noch mit drauf zu sprechen, aber ich finde das eigentlich einen sehr guten Start eigentlich in den Film. Wie waren denn für dich so die Erfahrungen mit diesem Intro?
Du bist sofort, also bist eingestimmt auf was Gruseliges, auf Leichen und es ist schön atmosphärisch. Ich habe jetzt nicht viel reingelesen. Ich habe mich, wie ich das immer gern mache, einfach treiben lassen. Man kommt in die Story, in die Grundmotivation rein, weil ja letztendlich die Gruppe von Leuten, die da losfährt, fährt ja los, weil die aufgrund der Ereignisse, die da waren, nachschauen wollen bei den Großeltern da zu Hause, ob da mit den Gräbern alles in Ordnung ist in der Heimat. Ja. Und es ist stimmungsvoll, es wirkt, gerade mit dem von den Bildern her eben nicht nüchtern, sondern wirklich eben stimmungsvoll, atmosphärisch. Und als möchte mir das Intro auch schon mal sagen, also warum die Sonne, warum diese düsteren Bilder, warum so auf die Art und warum nicht als Zeitungsbericht zum Beispiel einfach, also warum die Bildsprache so gewählt wurde, passend zum, also warum nicht Zeitungsausschnitte zum Beispiel oder Fotos von den Tatorten oder so, sondern stattdessen sieht es ja so aus, als wäre das schon filmische Inszenierung und nicht, es sieht nicht aus wie eine, also passend zu dem Bericht von dem Fernseh- oder Radiosprecher, wie auch Fernseh- mit Bildmaterial, sondern sieht schon aus wie Teil des Films eigentlich, als er mal an dem Ort einfach ist.
Genau, das sind ja auch noch zwei verschiedene Sachen halt. Also der Nachrichtensprecher kommt ja erst wirklich bei dem Titelsequenz, wohingegen noch auf diesem Friedhof wir noch Geräusche noch hören, so ganz komische, weirde Geräusche von den wahrscheinlich Protagonisten, die das da verübt haben, denen auch diesen Leichen Statur, wie auch immer, da halt bauen.
Dieses Gebilde hat mich an Dexter erinnert ein bisschen. Weißt du, die Fernsehserie Dexter gesehen?
Nee, habe ich nicht gesehen.
Oh, könnte dir gefallen, aber da gibt es auch eine Staffel, wo der Bösewicht, der Killer aus Leichen Skulpturen zusammenbastelt, zum Beispiel, und dann irgendwie zum Beispiel auf einem Pferd durch die Stadt irgendwie komisch zusammengebastelte Leichen reiten lässt. Und irgendwie hat mich das sehr dran erinnert, dass da irgendwie aus Leichen auf dem Grabstein drauf trapiert, da mehr, also irgendwie mehrere Leichen zusammengebaut wurden.
Also setzt auf jeden Fall schon mal ganz verstörenden Grundton. Und ja, danach geht es ja dann eigentlich schon in den Film ja dann auch rein. Wir sehen ja dann, wie die Reisegruppe mit ihrem Bus, die sehen so ein bisschen so hippiemäßig aus und die unterhalten sich auch viel über Horoskope und so. Fahren eben halt durch den Süden, durch Texas und wollen dann eben halt zu diesem Friedhof fahren. Wir lernen die so ein bisschen kennen und
genau, was ich also schön als schönes Sinnbild dafür, wir sind jetzt im Texas, wir sind in der Hitze und eben auch super passend zum Film, ist dieses Gürteltier, dieses Tote, was glaube ich auch auf irgendeinem Cover oder Plakat mit drauf ist von dem Film. Ich finde das schön, eine super Überleitung, wie mit einem Bild einfach komplett die gesagt wird, wo wir sind und was für eine Atmosphäre wir haben. Es ist heiß, wir sind in Texas, wir haben ein totes Gürteltier auf der Straße liegen. Das ist Filmkunst für mich. Also mit so einem Bild viel mehr zu sagen, als du es mit einem ganzen Klappentext könntest.
Ursprünglich sollte es ein Hund sein.
Echt?
Und ja, es sollte eigentlich ein Hund sein. Und dann hatte derjenige, der den Hund bereiten sollte, hatte dann dieses Gürteltier gefunden und hat das vorgeschlagen, weil es nicht ganz so abschreckend wäre und trotzdem den Ton ganz gut setzen würde.
Ja.
Und hat das dann noch ein bisschen präpariert für den Film, dass es dann halt nicht zu schnell verwest und verfault.
Manchmal sind es die Zufälle. Oder ziemlich oft sind es die Zufälle, die da eine Runde.
Ich wollte gerade sagen, also Film ist in den besten Fällen viele positive Zufälle.
Ja.
Ja. Und ich glaube so, dass das erste Thema, was wir auch so ein bisschen so rausgesucht haben, ist so dieses Thema, und zwar Mockumentary und wahre Begebenheit. Der Film will uns ja erklären, dass das Ganze auf wahren Begebenheiten beruht. Und in Wirklichkeit stimmt das aber gar nicht. Das heißt also, wir haben es mit einer Art Mockumentary ist es ja auch nicht, also in ganz großen Anführungszeichen. Es ist ja ein Feature-Film, der will uns auch unterhalten, aber der hat so ganz viele Anleihen, hat er ja auch noch mit da drinne. Und gerade dieser Anfang, der hat schon so ein bisschen was, allerdings kommen da auch ganz viele Szenen drinne vor. Die Kameraarbeit zum Beispiel, die so voyeuristisch so von außen immer dieses Auto umkreist, so aus dem Gebüsch raus oder aus dem Gras heraus, von unten angeschossen, so wie als würde jemand die ganze Zeit immer um diesen Bus da drum rumkreisen. Ja. Das hat ja nichts mit Mockumentary oder irgendwas zu tun. Also da bin ich komplett wirklich in dieser filmischen Welt auch drin und das will der Film. Der Film will ein Film sein, aber er hat so viele, ich sag mal vorsichtig, pseudodokumentarische Momente schon mit drinne.
Genau, also die Ankündigung halt, es sind wahre Begebenheiten, dann eben auch mit diesen Zeitungsberichten, also das ist jetzt wirklich passiert und wir rutschen hier in eine Dings rein. Und was ich halt, der macht öfter mal, geht er im Weitwinkel ganz nah an die Gesichter ran. Da hat es dann auch von der Kamera so ein bisschen was von diesem dokumentarischen Stil. Also als wenn man wirklich daneben wäre.
Wobei ich dazu sagen muss, also wenn ich in der Dokumentation drehen würde, wenn ich als Kameramann da bin, ich würde mich nicht für einen Weitwinkel als immer drauf entscheiden. Also ich würde bewusst halt schon mehr in Richtung Porträt gehen, da es für mich halt auch möglicher ist, weiter weg zu sein und das Geschehen sozusagen von außen besser beobachten zu können und vor allem auch in dem Geschehen nicht drin zu sein. Weitwinkel heißt, genau. Ich bin einen Meter vor den Protagonisten.
Ich war jetzt ein bisschen mehr bei Blair Witch Project, also bei die Leute filmen sich selber, was sie gerade machen. Also mehr in, da erinnert es ja dann ein bisschen dran. Und da ist halt einer, der quasi direkt daneben sitzt mit seiner Handykamera oder billigen Videokamera, was damals ja nicht, na, es gab ja auch Handkameras, aber und deswegen halt so ein, das fühlt sich halt so nah an. Also so ein bisschen, als würde eben, also da merkt man richtig, dass da wird die Kamera irgendwie oder die Person in der Kamera wird da irgendwie bewusst durch dieses nahe Weitwinkel. Da fühlt man, ist man auf einmal auch dran und ist nicht mehr so ein unpersönlicher Beobachter wie in den Szenen, wo zum Beispiel, was du gesagt hast, das Auto um das, den Bus drumherum fährt oder so, da fühlt man sich wirklich filmisch und als und da ist die Kamera keine Person, die beobachtet, sondern da fühlt man halt die Szene und wenn dann zum Beispiel an diesem Franklin, dieser, der mit den Weitwinkel so rangeht, da sitzt man auf einmal irgendwie daneben.
Also man muss natürlich fairerweise sagen, wenn die da in dem Bus drin sind, bleibt dir gar keine andere Möglichkeit, als mit dem Weitwinkel zu arbeiten. Da ist sozusagen alles über 35 mm ist halt doch einfach ein absolutes No-Go. Das würde gar nicht funktionieren. Und ich finde es von daher auch ziemlich clever, dass der Franklin im Rollstuhl sitzt und wir sozusagen auch diese Perspektiven, die sitzen ja auf dem Boden. Das ist eigentlich ganz clever. Jemand muss von außen das Auto eigentlich nur ein bisschen bewegen und wackeln, damit es aussieht, als würde es fahren. Weil wir schießen, wenn wir die Kamera unten hinstellen, wo die Leute auch unten sitzen und nicht auf den Sitzen, angeschrägt sozusagen in den Himmel. Das heißt also, wir können nie wirklich ganz genau sehen, ob das Auto jetzt eigentlich fährt oder steht.
Ja, genau.
Es muss ein bisschen gewackelt werden. Also das ist schon eigentlich, das sind ganz viele so vor allem auch praktische Entscheidungen halt gemacht worden und die finde ich halt wirklich echt clever. Das heißt also, wenn die jetzt alle zum Beispiel auf den Sitzen sitzen würden, würden wir ja den Hintergrund sehen. Und so und sehen wir es nicht.
Da müsste man es wirklich bewegen. Und weißt du was, 60.000 oder 80.000 hatte der ja in Summe irgendwie gekostet Dollar. Was damals natürlich mehr wert war, als es heute ist, aber auch für damals ziemlich wenig ist.
Wenn man überlegt, wie viel da gedreht worden ist, an Material, zu welchen Bedingungen da vor allen Dingen auch gedreht worden ist. Die eine Szene, da werden wir nachher noch drauf zu sprechen kommen, mit 28 Stunden Drehzeit. Das ist schon ganz schön hart. Ich glaube, so ein zentrales Thema in diesem Film ist eigentlich, und das ist auch für mich so eine Frage, als ich den Film jetzt gesehen habe, das ist ja so ein Horrorfilm-Klassiker. Für mich ist das aber weniger ein Horrorfilm als wirklich so ein richtiger Terrorfilm, also richtiges Terrorkino. Ich verbinde mit Horror ganz viel, das ist schon in Horror, aber für mich ist das wirklich so, es gibt ja auch diese französische Bewegung, dieses neue französische Terrorkino mit Martyrs und Inside und High Tension.
Und, Filme, die ich auch gar nicht sehen möchte, ehrlich gesagt. Also es hat mir immer so kurz gejuckt, so vielleicht möchte ich ja doch mal reinschauen, aber irgendwie ich möchte auch ein bisschen Spaß haben beim Schauen und dabei habe ich keinen Spaß.
Das lässt sich ja nur rausfinden, indem man es sich mal anschaut.
Ja.
Aber ich kann dir dann Bericht ablegen, wenn ich dann Martyrs gesehen habe, den habe ich mir jetzt nochmal bestellt. Ist gar nicht so leicht. Das geht tatsächlich nur in Österreich oder in der Schweiz.
Krass. Das sagt ja schon einiges aus.
Ja, aber
oder auch nicht.
Zum Beispiel bei dem Film gab es ja auch eine ganz spannende Indizierungsgeschichte und verschiedene Schnittfassungen. Da werden wir auch nochmal drüber sprechen.
Genau. Machen wir später.
Und wir werden auch gleich mal rausfinden, inwiefern schlimm der eigentlich auch ist. Und es sind ja eigentlich genau richtig drin, nämlich die Frage Terrorkino und Horror. Der Film, der hat so ganz viele unheilvolle Vorboten und der ist zu keiner Zeit schön. Also gerade dieser Anfang, wo die Charaktere uns eingeführt werden, bis die zu dem Haus eigentlich kommen, das ist alles einfach nur weird, verstörend, das will gar nicht gefallen. Und das, obwohl es am helllichten Tag eigentlich alles ist, du hast kaum Musik, du hast diesen Tramper, selbst an der Tankstelle, wo die sind, wo dieser besoffene Typ da am Boden liegt. Also, das sind überall so viele Dinge drin, die einfach nur
Das hat er echt gut gemacht. Der Film ist immer noch verstörend, definitiv. Von seiner ganzen Atmosphäre und von Anfang an, also das Intro ist klar und dann kommt ja ziemlich schnell dieser verrückte Tramper, wo man, den man überhaupt nicht einordnen kann, der schon schön verrückt aussieht, dann noch wird agiert, spricht und dann anfängt sich in die Hand zu schneiden und schließlich auch den im Rollstuhl sitzenden Franklin schneidet und ist einfach ja, also dieser Film macht jetzt ohne direkt total explizit zu sein, will man da einfach nur raus und möchte, man möchte nicht mit den Leuten im Auto sitzen. Das ist einfach so eine richtig absurde Situation, vor der man auch selbst Angst haben kann. Und das ist ja dieses, der Genre-Terrorfilm, von dem ich übrigens bis gestern noch nichts wusste. Also nicht wusste, dass es das als Genre gibt, also dass es so heißt und dass, dass es die Filme oder Filme in der Art gibt und man auch schon gesehen hat, aber dass es direkt ein Genre, Terror oder ein Subgenre von Horror, Terrorfilm gibt, wusste ich nicht. Und da ist ja genau dieses Spezifische, dass das Grauen real ist und dass es nicht, dass da kein Vampir kommt und kein Frankenstein oder irgendwelche Aliens oder was auch immer, sondern das Grauen ist unter uns, das sind Leute, die können wir treffen, das kann uns passieren. Wir können irgendwo hinfahren, in dem Film ist es ja, man fährt in eine Region, wo wenig Menschen leben, wo man so und so irgendwie sehr abgeschieden ist und das so und so denkt, Hauptsache hier passiert jetzt nichts und die Leute sind alle unter sich und sind so und so ein komisches Völkchen und da steckt auf einmal an Leuten, denen man einfach begegnen kann, auf Leute, die man ins Auto einlädt, damit die nicht durch die Hitze laufen müssen und die stellen sich dann als absolut abschreckende Person dar, die man am liebsten wieder rausschmeißen möchte aus dem Auto. Das ist Terror, das ist was, wo man Angst hat, das selbst zu erleben. Vor einem Geist habe ich weniger Angst.
Und das hier an der Stelle gleich mal noch ein Querverweis, und zwar die Kollegen von dem Projekt Sohn, die haben erst kürzlich einen Cast aufgenommen und zwar über Terrorkino und die Länge von Gewalt, also wie lange man sich sozusagen auch dieser filmischen Gewalt aussetzt, was die Filmemacher zum Beispiel jemand wie Haneke, wie lange er uns sozusagen in Anführungszeichen terrorisiert und quält und mitleiden lässt.
Ist das dieser Funny Games Regisseur gewesen?
Genau. Okay. Also es geht in dem Fall auch unter anderem auch um Funny Games. Genau. Und hier haben wir das hier eben halt auch. Hier sind es zwar nur kurze Momente im Vergleich zu neueren Vertretern, aber für ein damaliges Publikum kann ich mir vorstellen, dass sich das wirklich sehr, 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 sehr schlimm angefühlt haben muss. Und für uns ist ja so, wir haben ja beide nur den Film ja erst gesehen und für uns entdeckt und wir haben sozusagen schon andere Filme gleicher Art schon mal vorher gesehen und trotzdem funktioniert das wirklich noch wahnsinnig gut. Also es ist sehr effizient halt auch gemacht. Also ich beim Film habe ich mehrfach auch gemerkt, so, also ich bin froh, dass ich den Film jetzt mit meiner Erkenntnis, die ich so in den letzten Jahren gewonnen habe, gesehen habe, als wenn ich ihn jetzt jung und mit einem anderen Blick halt gesehen hätte. Hätte mich damals wahrscheinlich schon eher verstört. So, also als 13-, 14-Jähriger, wo wir Nightmare on Elm Street gesehen haben. Ja, das war ja irgendwo noch lustig und das war fiktional, das war fiktive Charaktere, aber hier könnten es ja echte, wie du sagst, ja echte Protagonisten aus dem Leben sein, also echte Menschen aus dem Leben sein könnten das und
ja, und das Spannende ist jetzt, wie die meisten wohl wissen, der Film war lange nur geschnitten erhältlich und war indiziert auch. Und nun können wir ja festhalten, der Terror, der gezeigt wird, ist real, aber er ist ja gar nicht explizit. Also man sieht letztendlich ja gar nicht so viel Gore, Splatter, Gedärms, Gespritze. Ist die Indizierung nicht vielleicht doch gerechtfertigt gewesen bei dem, was selbst in uns, also in mir ja auch, obwohl ich ja ähnliche Filme und explizite Filme kenne, was der tatsächlich auslöst und dass es einfach tatsächlich ein Film ist, der nur mit Vorsicht zu genießen ist und vielleicht einem 13-Jährigen auch einfach mal vorenthalten werden sollte.
Das Ding ist natürlich immer die Frage der Motivation für die Gewalt, die ja stattfindet. Das ist ja auch mit ein Grund ja dann auch für so eine Indizierung. Ist es motivierte Gewalt und wenn ja, wie? Und das sind ja hier, es sind die Abgründe. Wir hatten es schon im Vorgespräch gehabt. Ich finde ja zum Beispiel, dass der Leatherface, zumindest hier in diesem Ausschnitt, den wir sehen aus seinem Leben, mhm, in dem Film, ja sein Haus mehr oder weniger verteidigt. Ja, da kommen ja Leute in das Haus rein und er beseitigt die dann. Also er bringt die ja dann um. Genau. Ja?
Das ist ja das,
da gibt es ja doch die eine Szene, wo er so aufgeregt ist und so nervös und nochmal aus dem Fenster guckt und so rumrennt. Ja. Ne? Das spiegelt das Ganze nochmal. Der ist jetzt hier wahnsinnig aufgeregt. Wo kommen denn die ganzen Leute jetzt auf einmal her? Das ist unser Haus hier. Es darf nicht auffallen, dass wir ja eigentlich sowieso schon die ganze Zeit Leute umbringen. Ne? Es darf keiner dahinter kommen. Das steht natürlich dann auch noch mit im Raum, aber just in diesem Moment ist er im Verteidigungsmodus mehr oder weniger. Also sich und seine Familie, so wie die halt leben, mit ihrem Lebensstandard, ne, verteidigen. Und das ist ja zumindest, was den Film betrifft, so eine Motivation. Zum Schluss wird das alles noch ein bisschen aufgebrochen. Und ich glaube, der Schluss ist dann halt auch noch der eigentliche Grund, warum man gesagt hat, okay, das ist schon schwer zu fassen. Na, die machen das aus was weiß ich für Gründen halt, die der Film auch nicht erklären möchte.
Nee, das ist ein bisschen absurd. Sind das jetzt der Großvater sieht aus wie ein Vampir? Da haben wir dieses Vampir-Thema drin, was wir vielleicht nochmal anschneiden können. Das ist ja eigentlich, also der auch das Blut aus dem Finger saugt. Und mein erster Gedanke war auch, rutscht das jetzt doch ins Übernatürliche ab, der Film? Gibt es doch irgendwie noch eine andere Erklärung für dieses Kannibalentum? Aber an sich ist halt der Unterschied, was jetzt in diesem Film, der das Genre-Terrorfilm ja irgendwie sogar als begründet hat, so habe ich das jetzt rausgelesen, dass er eigentlich das Gründungswerk ist für diese Art von Film, dass der im Gegensatz zur Tradition der 50 Jahre Horrorfilm, die es vorher gab, wo eben ein übernatürliches Wesen schreckliche Dinge tut und wo dann aber klar ist, der tut das, weil das eben zum Beispiel ein Vampir ist und der saugt halt Blut. Ist halt ein Märchenwesen, das tut das. Oder ein Geist will halt irgendwelche erschrecken. Oder ist halt ein Jenseitswesen, das irgendwie, keine Ahnung, den Ort beschützt, in dem es umgebracht wurde. Oder da ist so eine Logik drin, warum also die Logik des Märchens, der entsprechenden Erzählung, warum dieses oder jenes übernatürliche Wesen so eine Sachen tut. Oder ganz viel eben auch bei Thrillern, die wir haben, die wir schauen, oder anderen Filmen sind es auch, wenn es reale Personen sind, wenn es Mörder sind, dann sucht man die Erklärung in schreckliche Kindheit oder Rache oder sowas. Und in dem Fall ist das unklar. Die essen, die schlachten und essen Menschen. So. Mhm. Irgendwie. Und setzen sich Ledermasken als Gesicht auf. Was ja mit einem auch mit einer der ikonischen Sachen dieses Films ist, dass eben dieser Leatherface da komisch mit dem Hammer und der Kettensäge rumrennt und diese extremen Masken aufhat. Das machen die einfach. Der Film sagt einem nicht, warum. Der gibt einem nicht die Erklärung an die Hand, das zu rationalisieren und sagen, okay, die machen das so und das gibt es deswegen ganz selten oder es ist so und so irgendwie ausgedacht. Sowas passiert eigentlich nicht. Sondern wir sind da an einem real möglichen Ort, irgendwo abgeschieden in dem tiefsten Texas und da könnte ja sowas vielleicht passieren.
Ganz kurz, ich finde nicht, dass das Masken sind, sondern er trägt halt einfach mal fucking Gesichter. Also das ist schon wirklich echt, also bei der Anfangsmaske, die er ja da trägt, ne, die ist ja schon ganz braun, aber dann hat er dann die frische Maske von dem einen Opfer da mit der Brille, ich weiß jetzt gerade seinen Namen nicht, und sitzt ja dann damit am Tisch. Also das ist halt schon wirklich so ganz schön, wo du merkst so, okay, das ist jetzt echt weird. Also die scheinen auch noch sowas wie einen Humor zu haben, so auf ihre Art und Weise. Wahrscheinlich wie viele Generationen Inzest eventuell damit reinspielt. Es hat schon so ein bisschen so diesen Redneck.
Genau, Hillbillies, was auch immer. Es hat eben, das spielt mit der Angst von Städtern, der Städter oder der, sag ich mal, der Menschen, die in größeren Ansammlungen wohnen, mit der Angst vor dem Unbekannten, wenn man in den Busch fährt. Wenn man irgendwo in den Wald fährt, wo 50 Kilometer Umkreis höchstens eine Tankstelle ist und da leben dann Leute in einem Haus oder einem Dorf mit drei Häusern ganz weit abgeschieden. Was geht da vor? Was sind das für Leute? Wie muss man ticken, um so weit, oder was macht das mit einem, wenn man so weit weg wohnt von der Zivilisation?
Da, Da steht da auch wirklich in einer Tradition mit Deliverance, der ja 2-3 Jahre vorher lief von Borman. Also beim Sterben ist jeder der Erste, der die Thematik auch hat. Und auch 2 Jahre später hatte dann auch Wes Craven ja dann auch mit The Hills Have Eyes auch ein ähnliches Thema ja auch nochmal mit aufgegriffen halt. Also das Thema, das ist so eins von den Themen in diesem Film, die damit verhandelt werden. Aber ich finde, und das ist auch was, ich habe das selten so rausgehört, auch in anderen Gesprächen, und ich finde, das ist aber tatsächlich so der Motivator für den Film. Und ich finde, das ist auch in jeder Pore atmet das der Film, das ist diese Gesellschaftskritik, dieser Film, die eigentlich verhandelt. Das ist, dir wird es ja in diesem Intro, wurde das halt auch schon klar gemacht, dass der Mensch mit sich und seiner Umwelt und auch mit Tieren nicht besonders gut umgeht. Ja, die sitzen in dem Auto, unterhalten sich auch noch über das Schlachten. Die machen das auch noch mal nach und unterhalten sich. Früher haben sie die Köpfe eingeschlagen, dann gab es die Bolzenschussgeräte. Und jetzt wird es in dem Film so gemacht, dass die Menschen dann zum Schlachtvieh werden. Und das ist dann der Moment, wo wir uns drüber aufregen und empören. In Wirklichkeit passiert aber Ähnliches und viel grausameres Unheil da draußen auch noch. Und wenn die eine sagt ja auch so, hör auf, das zu erzählen, ich will gerne noch Fleisch essen. Und das ist wirklich so dieses Verschließen vor der Realität, aber es ist ja de facto ja trotzdem da. Irgendwo muss das ja auch herkommen. Ja, du läufst ja nicht gerade selber draußen rum und fängst dir dein Schwein oder so, sondern das muss ja hier ganz großindustriell gemacht werden. Die Familie macht nichts anderes. Nur, dass wir dann einen anderen Bewertungsmaßstab da jetzt anlegen. Und ich finde, dass der Film uns das ganz gut vor Augen hält, was wir da eigentlich selber auch tun. Also das ist mit eins der Themen, die ich da mit drin sehe. Dass der Film uns das sogar noch bis zum Schluss dann auch noch vorhält. Denn am Ende wird die einzige Überlebende von diesem Massaker von einem LKW-Fahrer mehr oder weniger gerettet. Das ist ein Viehtransport. Mhm. Das ist wirklich so, ich dachte so, das kann nicht wahr sein. Das ist wirklich echt ein Viehtransporter, der anhält. Dann kommt natürlich noch der Autofahrer, wo sie noch mit hinten aufspringen kann. Aber da schließt sich wirklich dieser Kreis dann auch nochmal.
Man kann schon davon ausgehen, dass es absolut gewollt ist und nicht nur so ein bisschen damit gespielt ist, sondern dass tatsächlich da diese Spiegel also diese Hinwendung vom dazu, wie wir jetzt mit Tieren ja auch immer mehr umgehen, sage ich mal, es ist ja jetzt ja mittlerweile in der Mitte der Gesellschaft angekommen, mit artgerechter Haltung oder sogar Fleischverzicht, ist jetzt ja wirklich in der Mitte der Gesellschaft, und damals war das ja ein Thema, was relativ neu aufgekommen ist, also was sich so nach vorn gedrängt hat, auch mit dem Hippietum und der Film scheint das offensichtlich zu thematisieren.
Mhm, genau. Und ich muss ganz ehrlich sagen, also ich höre es selten oder lese es selten wirklich genau was darüber, und zwar diese Umkehrung, dass der Film uns das einfach ganz drastisch darstellt.
Das habe ich tatsächlich auch in keiner Kritik gelesen, dass das eigentlich ein zentrales Thema ist, weil es wird ja auch wirklich, so wie du es gesagt hast, diese Ekel vorm Schlachten wird ja auch dargestellt, als der Anhalter von seiner Schlachterfamilie erzählt. Das wird ganz explizit und ganz unverblümt, ist dir da klar, das ist so, also Schlachten ist ein ekliges Geschäft. Also es ist doch, das ist da, genau. Das.
Und die Familie hat ja da auch in einem Schlachthaus mitgearbeitet, und das Haus ist ja am Ende auch wie ein Schlachthaus, ne? Also gerade, also das werde ich auch niemals vergessen, also diese Tür, wo der da rauskommt, stumpf mit dem Hammer auf ihn draufhaut, wo der Erste da reingeht, und dann zieht er den dann diese Rampe hoch, und da geht dann diese Metalltür dann halt einfach zu, wie in so einem Schlachthaus. Und wenn du dann auch dann in diesem Zimmer bist, wo der dann da zerteilt wird und mit dem Eisfach und allem drum und dran, Das ist schon super unangenehm, und versucht genau das einzufangen, was dann in den Schlachthäusern eben halt auch abgeht.
Genau, und im Grunde könnte man auch sagen, es regt halt an, was passiert mit den Menschen, was müssen das für Menschen sein, oder was macht es mit den Menschen, die in einem Schlachthaus arbeiten müssen?
Mhm. Genau. Und was, ja, doch. Lass es mal so stehen.
Okay.
Genau. Und der Film schafft, wie ich finde, das vor allen Dingen auf einer visuellen Ebene wirklich sehr, sehr gut alles umzusetzen und einzufangen. Also das Set-Design, das muss man hier mal wirklich mal hervorheben. Es gibt auch eine sehr schöne Doku auf der Blu-ray beziehungsweise DVD, die das Ganze noch mit schön erklärt. Es geht eine knappe Stunde, da wurde das auch nochmal erklärt. Das sind natürlich alles echte Skelette, die wir da sehen. Das sind alles echte Tiere mal gewesen. Zwar ausgekocht und präpariert,
ja.
Aber manche sind auch kurz vorher erst gefangen, also gefunden, nicht gefangen, sondern gefunden worden. Und in diesem Haus am Ende dann, wo es ausgelegt worden ist, muss es auch furchtbar gestunken haben und es war ja warm.
Es war richtig, es war so heiß, wie man das sieht. Die Darsteller schwitzen ja richtig. Das war nicht gefaked. Es war halt Texas im Sommer. Es wurde ja auch, genau. Glaube ich, Juli, August oder so wurde der auch gedreht irgendwie 2 Monate lang.
Genau, und wenn man überlegt, draußen sind es 38 Grad, aber drinnen in einem Haus, wo noch Licht gesetzt werden muss, dann sind es dann eben halt auch mal über 50 Grad und dann entstehen natürlich dann bei verwesendem Zeugs halt auch Gerüche. Das muss ekelhaft gestunken haben, das muss widerlich gewesen sein. Ja. Und das sagen ja auch die Beteiligten an diesem Film. Aber also gerade wie diese Wohnung mit diesen ganzen Knochen und allem drum und dran, das sieht schon wirklich widerlich aus. Ja. Und schafft auch nochmal zusätzlich wirklich so eine unwohle Stimmung dann eben halt auch. Das ist so schrecklich, wie es ist, so schön ist es irgendwie auch verstörend. Verstörend schön oder verstörend gut, sage ich mal. Und was mir ganz besonders aufgefallen ist, und das lässt sich nicht verleugnen, aber die Kameraarbeit finde ich hier, dafür, dass es so schmal budgetierter Film ist, finde ich ausnehmend gut und vor allen Dingen sehr kreativ.
Ja.
Und das ist mit einer 16 mm Bolex gedreht. Und die haben auch etwas ältere Linsen gesehen. Das kann man auch sehen, also gerade in den hellen zu dunklen Bereichen, die Kanten, wahnsinnig viele chromatische Aberrationen. Also man sieht, dass diese Linsen schon etwas älter sind, nicht so die hohe Qualität haben. Mhm. Wenn man das Bild, wenn man auf Pause drückt, dann siehst du dieses Filmkorn. Das ist wahnsinnig.
Oh ja, das ist mir am Anfang auch gleich auf. Schon alleine bei diesem berühmten Gürteltier, was wir haben, das ist ja krass rauschig.
Also das sieht man, also diese 16mm Kamera, die ist präsent und die Außen, bei den Außendrehs, wenn viel Sonne da ist, sieht man natürlich nicht ganz so viel Rauschen, also gerade in den dunklen Bereichen, aber wenn es dann halt auf Richtung Nacht geht, sieht man das halt schon, wie wahnsinnig grobkörnig das Ganze ist, wie viel Licht das auch gebraucht haben muss, um zum Beispiel auch die Nacht- und Innenszenen zu drehen. Also Hut ab, und da sind auch wirklich so ein paar Sachen dabei, die auch echt kreativ sind. Also die Sonne als Hauptlichtquelle finde ich sowieso sehr gut gelöst, gerade mit diesen Sonnenuntergangsszenen und Sonnenaufgangsszenen. Das ist ja auch ein ikonisches Bild, ja, zum Schluss, wenn der mit der Kettensäge da tanzt, zum Schluss zum Beispiel. Das ist wahnsinnig schön festgehalten. Und da gibt es beim Sonnenuntergang gibt's auch einen sehr schönen Überblendungseffekt. Da hält der Kameramann direkt auf die Sonne drauf und dann zieht er die Schärfe in den Vordergrund. Dadurch wird das Bokeh von der Sonne wahnsinnig groß, und wenn die Sonne sozusagen im Bokeh riesengroß ist, wird dann einfach nur überblendet, wie der eine Mann in den Sonnenuntergang halt läuft. Also das ist sehr schön miteinander verbunden und da sind viele kleine Sachen drin und die müssen die haben viel mit Dollys gearbeitet, also Schienen haben die auch gelegt.
Das sieht man ein paar Mal.
Und ich habe ein paar Bilder gesehen, das sind am Ende sind das bloß maximal 2 Meter oder 2,5 Meter. Das sind also immer die gleichen Schienen. Und die kann man schnell auslegen und dann ein relativ leichtes Stativ, weil die 16mm Kamera, die ist auch nicht so schwer. Und so kannst du relativ einfach und effektiv die Szenen eben halt auch abdrehen, so in einer Einstellung die Bewegung verfolgen, ohne dass es irgendwie wackelt oder so. Weil der Film hat ja keinen Wackellook, sondern der Film ist ja auch steady. Na, das ist schön Fahrten gemacht. Also da steckt wirklich ganz viel Arbeit drin, gute Arbeit. Und es wundert mich sehr, dass der Kameramann da hier nicht noch ein bisschen mehr, also diesen großen Durchbruch gehabt hat.
Ja, bei allem. Also bei allen Beteiligten fragt man sich, also vor allem bei Tobi Hooper auch noch und bei dem Kameramann.
Also ganz besonders bei Tobi Hooper, genau.
Ja, Ja. Mir ist das auch sofort aufgefallen. Man hat ja schon, also es sind halt Laiendarstellungen und man merkt es auch. Es passt zum Film, aber man merkt irgendwie, dass da, also finde ich, also relativ schnell, wenn im Bus drin ist, dass das irgendwie, es wirkt nicht so, es wirkt halt nicht gespielt irgendwie. Es wirkt irgendwie echt, als wenn man wirklich Leute beobachtet. Und der erste Eindruck ist schon irgendwie, also auch wenn man es nicht weiß, denkt man sich, okay, hier ist, es ist jetzt kein Film, wo mit Millionen um sich geschmissen wurde. Ich finde, ich finde, das merkt man den Film erstmal ziemlich schnell an und dann war ich auch die ganze Zeit verwundert, wie schön und mit wie viel Liebe da gefilmt wurde. Also die Kameraarbeit, was du jetzt alles gesagt hast, das war, hat mich dann nochmal umso mehr gefreut, weil ich mich schon echt auf was anderes eingestellt hatte, nachdem der Film so losging. Und dann, wie gesagt, diese Kamerafahren, das merkt man auch, dass es richtig, was richtig ein Kino-Feeling aufkommt. Trotzdem, dass die, trotz der etwas, also trotzdem ist ein Laiendarstellerproblem, über das wir uns ja auch noch unterhalten müssen, was irgendwie schwer zu fassen ist.
Das würde ich gleich mal machen, weil es auch gerade tatsächlich aufgreifen, weil es ist ein schöner Punkt, den du da erwähnt hast. Ich hatte das auch in einigen anderen Podcast-Formaten gehört, auch in einigen Kritiken auch irgendwo mal gelesen, dass was am meisten bemängelt wird, ist heutzutage die Darstellung, also die Darsteller auch selber. Und das hatte ich auch schon im Vorgespräch so gesagt, also entweder ist irgendwie so mein innerer Lügendetektor oder mein Radar völlig kaputt, dass ich denen das einfach abnehme. Aber ich fand, so wie die sich innerhalb dieses Settings verhalten haben, passend zum Film. Also es gab auch so ein paar Situationen, die waren überspitzt und überzogen. Die sollten auch so sein. Also der Franklin, der dann im Haus Grimassen schneidet zum Beispiel, wäre so eine Szene.
Ja.
Dann wirken manche Sachen wirken halt einfach so ein bisschen hölzern vielleicht.
Ja.
Aber innerhalb der Logik des Films finde ich das aber passend irgendwie schon wieder. Weil ich will ja mit den Darstellern, will ich ja mehr oder weniger mit auf die Reise gehen. Ja, oder ich tue es ja zumindest halt auch irgendwie. Ich bin da halt mit. So, wir sind so der stille Beobachter halt. Und die verhalten sich schon irgendwie natürlich. Also, weißt du, was ich meine? Also,
ich weiß absolut, was du meinst. Das ist ja, also man hat ja, wir haben ja vorhin das Mockumentary-Dingens angesprochen und das ist eben, und auch die Essenz des Terrorfilms, dass der halt realen Terror reinbringt. Und dieses hölzerne Acting wirkt halt nie so, wie als wenn du einen Laiendarsteller in Shakespeare-Dialog aufsagen lässt, wo du da sagst, es passt jetzt nicht. Sein oder nicht sein. Irgendwie so. Sondern es ist zwar irgendwie, ist es hölzern, aber gleichzeitig passt es. Und die haben das eben so gut umgesetzt, geschnitten, wie auch immer, dass es es wirkt nicht, als würden die Leute das spielen. Es wirkt aber auch nicht wie Schauspiel. Also es wirkt auch nicht wie eben so ein High-Class Hollywood oder Theaterschauspiel, wo jemand mir eine Rolle über Theatralik oder super sauberes Acting nahebringt. Sondern irgendwie wirkt es tatsächlich so, als würde man die Leute beobachten. Also rausstechen, finde ich, tun ja am meisten die Kannibalen, also der Tankstellenwart und der auch, glaube ich, der einzige Profischauspieler war und dann der Anhalter mit seinem irren Art, der das auch einfach super macht und dann der Franklin, der im Rollstuhl sitzt. Ich finde, die wirken immer, wenn man die beobachtet, ziemlich schnell wirklich wie Schauspieler, aber man nimmt das denen ab, aber da fand ich immer das Gefühl, oh, das machen jetzt aber gut. Und zum Beispiel bei dem Busfahrer, also dem von der Gruppe, der den Bus fährt, der mit der Brille, der war auch mit dem Gesicht dann am Ende, ne? Dessen Gesicht, den meinst du, ne?
Ja, genau.
Der zum Beispiel, der hat mich erstmal so, was denn das jetzt? Also der kam mir richtig echt vor einfach. Also nicht wie ein Schauspieler, sondern wie, da ist halt jetzt so ein Typ, der da im Bus sitzt, also es war keine runde Sache, sondern eine echte Sache. Ich weiß nicht, wie es anders. Ich finde das schwer fassbar. Aber ich finde auch, ich bin der Meinung, die haben das gut und richtig gemacht. Aber ich verstehe auch die Kritik, dass es irgendwie, wenn man so High-Class Hollywood oder dieses richtig gute Schauspiel erwartet, das ist es irgendwie aber auch nicht.
Aber dann müssen wir uns einfach mal ganz kurz über das Drehbuch unterhalten, an dem Tobi Hooper ja auch nur mitgeschrieben hat. Ja. Der hat das ja bewusst auch spartanisch gehalten. Das ist in vielen Punkten, vor allen Dingen, wenn viel geredet wird, expositorisch, gerade auch zum Schluss, wo dann auch nur viel erklärt wird. Und ansonsten versucht er wirklich ganz viel über Blicke, über Reaktionen, also wirklich die klassischen Reaction-Shots versucht er halt zu arbeiten. Und die Dialoge sind, wenn, ich möchte fast sagen, manchmal sind sie auch trivial, die sind aber auch wirklich da, den Figuren so noch ein bisschen, ein kleines bisschen Charakterisierung zu geben. Mhm. Ja? Und ich finde, das sind teilweise so langweilige Menschen. Also die haben keine, für mich jetzt augenscheinlich interessante Dinge zu erzählen.
Nee, Franklin ist von der Gruppe wirklich der einzige interessante Charakter. Die anderen sind so da.
Und das finde ich aber auch wieder cool. Und wenn man sich ein bisschen mit Tobi Hooper auseinandergesetzt hat, der ja auch als Dokumentarfilmer auch vorher ganz viel gearbeitet hat, dann wird das Bild auch vor allem ein bisschen klarer. Mhm. Er sagt halt so, Menschen sind eben halt, wenn die sich irgendwo in der U-Bahn oder so unterhalten, dann unterhalten die sich über langweilige Dinge. Dann unterhalten die sich über belangloses Zeug. Ja. Und auf einmal wirst du aus dieser belanglosen Situation rausgerissen, und zwar von jetzt auf gleich. Und ich finde, das gelingt dem Film ganz gut, wenn die jetzt sozusagen wahnsinnig hochintelligente Gespräche geführt hätten. Ja, was hätte das dem Film denn eigentlich genützt? Dann könnten wir weniger mit denen anknüpfen. Im Gegenteil, jetzt können wir richtig gut anknüpfen, weil die sich die ganze Zeit kurz und einfach über belanglose Sachen halt unterhalten. Und das macht den Film, das gibt ihm so eine schöne große Fallhöhe, ne? Mhm. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Also das finde ich so eher aus dem Leben rausgegriffen, und das macht das Ganze noch härter, finde ich.
Ja, es ist gut, einfach auch das, was er macht, eingeschätzt. Vielleicht ist es auch, dass er, wenn er aus dem Dokumentarfilm kommt, dass er daraus auch auf die Idee gekommen ist und einfach das Händchen dafür hatte, das zu machen, das so zu machen, und vielleicht dann auch die Arbeit mit den Laiensteller einfach Laiendarstellern richtig gute Regiearbeit ist. Also, dass der das genau richtig eingeschätzt hat, was brauche ich für meine Wirkung, wie setze ich das ein, wie wirkt es am echtesten, und dass das passt ja dann auch, dass er den keinen krassen Dialogen auferlegt, wo man dann irgendwie die man glaubhaft rüberbringen muss, sondern indem er den einfach sagt, am besten lasse ich die natürlichen Sachen machen. Das, was er natürlich neben sagt, da philosophiert man halt nicht irgendwas runter und nennt drei Autoren, sondern sagt mal, oh, ich glaube, ich halt mal an, ich muss mal pinkeln. Also da ist es halt, auf dem Niveau ist halt die Realität. Mhm, und das holt uns halt dann einfach ganz dicht ran an die Leute, weil es dann irgendwie so eben doch das Dokumentarische hat, obwohl es optisch eher an Hollywood dran ist. An einem größeren Produktion.
Genau. Du hattest auch im Vorgespräch auch schon angewähnt, du erwähntest sozusagen der Film auch so insgesamt so im New Hollywood irgendwo zu sehen.
Genau, ich hatte verschiedene Assoziationen. Ich hatte bei ein paar Einstellungen und von der Atmosphäre, zum Beispiel von dem Haus, habe ich mich irgendwie von Farbe, Kamerafahrt her, Atmosphäre, weil da auch keine Musik läuft, irgendwie an Hitchcock erinnert gefühlt, dann bei vielen Sachen irgendwie New Hollywood, ich weiß aber nicht genau, so ein bisschen nicht wie Chinatown, sondern eher wie, wie heißt der mit Dennis Hopper, Easy Rider oder sowas, der ja auch ein bisschen dreckig ist einfach und nicht so geschliffen. Ja. Der ist ja so psychedelisch, wie der hat mich erinnert, ein bisschen an Coppolas Apocalypse Now, die Szenen, wo Martin Dingsdorms da hier durchdreht am Anfang. Sheen. Martin Sheen, wo der da sich auch am Anfang alles aufschneidet und alles so irre ist, oder dann, also vielleicht nicht genau in der Umsetzung, aber so vom Prinzip her diese Art, das Irre darzustellen, das würde man jetzt irgendwie anders machen. Irgendwie wirkt das genau wie typisch für New Hollywood Kino, dieses Psychedelische, was ja auch aus der Zeit rauskommt, die Art und Weise.
Also der Film ist durch und durch New Hollywood. Das würde ich jetzt aber nicht nur auf die Rückgreifen von psychoaktiven Drogen zurückführen oder Ähnlichem, sondern
ich meine auch die,
gesamten Machart.
Genau, ich meine auch die Mach, also ja, die sollen ja wohl auch gut Drogen konsumiert haben, und das das Psychedelische in der Kunst, im Film, das kommt ja auch da, also ist ja in den 60er Jahren parallel zu dem leicht erhöhten LSD-Konsum irgendwie auch entstanden, wo sich halt so ein Erzählstil oder einen Darstellungsstil ja entwickelt hat. Und den habe ich da ganz klar rausgesehen, zum Beispiel gleich am Anfang mit dem, wo der Anhalter im Bus sitzt und so irre in die, also ich weiß, ich kann gar nicht benennen, welche Mittel da benutzt wurden, um dieses Feeling zu haben, aber dieses Draufhalten und dann macht er unerklärliche Dinge und es wirkt einfach irre und als hätte ich gerade selber einen Drogentrip, weil das kann doch jetzt wohl nicht wahr sein.
Ich weiß genau, was du meinst. Ich hatte zwar nicht so ganz so das Gefühl, aber wie ich schon sagte, der Film atmet wirklich das New Hollywood so ganz ganz tief oder kommt zu jeder Pore, kommt das raus. Der ist an Location gedreht worden, ja. Der ist,
typisch, genau.
In so einem der ist nicht im Studio gedreht worden. Die sind da rausgefahren bei der größten Hitze. Das war eine kleine Crew, das waren Laiendarsteller. Also mehr New Hollywood kann gar nicht sein.
Genau,
und trotzdem bedient er sich dann, aber trotzdem bedient er sich dann eben halt, also wie du schon gesagt hast, gerade die Kameraarbeit halt, wir machen das zwar on Location, wir machen das auch draußen, aber dann machen wir es bitte ordentlich. Also keine Wackel- und Shaky-Kamera, sondern die muss steady sein, die steht auf dem Tripod, die ist auf einer Dolly. Dann das Bildformat an sich selber zum Beispiel, das ist ja auch sehr toll. Also ganz klassisch, halt, du hast keine Fernsehoptik, sondern du hast schon Kinooptik. Das ist zwar kein Breitbild, also kein 2,35:1, sondern 1,85:1. Klassisch, also nicht Letterboxd. Trotz alledem, der ist halt New Hollywood und das kommt aus jeder Pore da raus. Was ich gerne noch kurz drüber sprechen möchte, ist noch ein paar Sachen aus der Inszenierung. Ich finde ja, dass der Tobi Hooper hier so ein paar kleine Szenen da einbaut. Die sind wirklich ganz schön, die sind so richtig so, wie habe ich es aufgeschrieben? Ich habe ein schönes Wort aufgeschrieben. Da gibt es doch die Szene, wo das Mädchen aus dem Haus rausrennen kann, also vor Letterface schafft wegzurennen und kommt dann bei dem Tankwart dort an. Wo das Grillfleisch auch drin ist. Und er kommt dann mit dem Auto angefahren und nimmt sich dann einen Besen. Und diese Szene mit diesem Besen, die ist richtig, richtig fies. Der nimmt den Besen und traktiert die dann eben halt damit und haut und schlägt die und du siehst, dass er das auch wirklich tut. Und das ist so, weil das auch so stumpf ist, wie viele andere Szenen vorher auch schon, also mit dem Hammer, das stößt mich ab und im nächsten Moment ist das auch gleichzeitig wieder faszinierend halt, dass der Film das macht. Und der nimmt mich da jedes Mal einfach immer wieder mit. Also der macht mich selber damit zu so einer Art Voyeur von diesem Ganzen, obwohl ich das gar nicht sein will. Und
naja, das ist so, man betrachtet Eltern, die ihre Kinder verhauen und das auf eine ganz bösartige Art und Weise, wo man einfach, das ist schon Grauen an sich. Gleichzeitig ist das ja der Reveal quasi, dass man hat Leatherface jetzt schon kennengelernt, da ist das Grauen, dann kommt der Tankwart und steht scheinbar noch eine Stufe drüber. Also ist der nächst übergeordnete Strippenzieher, wenn man so möchte, und da irgendwie auch in der Verantwortung. Und ist gemein zu den anderen, also ist quasi dann noch gemeiner. Also oder irgendwie ist es ich fand die Szene auch beeindruckend, ohne jeglichen Blutfluss irgendwie sehr verstörend.
Und da kommen wir jetzt zum Punkt, da hast du was Schönes gesagt und vielleicht auch mal in die Schlussszene nehmen, das ist auch ein schöner Punkt halt auch, wo wir auch schön hinarbeiten können. Diese gesamte Schlussszene in dem Haus, wo sie dann gefesselt ist und an dem Tisch sitzt und es ist ja wirklich fast kaum auszuhalten, die Szene, sehr, sehr unangenehm. Und da gibt es so einen kleinen Streit. Und das ist auch so ein Teil von der Gesellschaftskritik, die ich auch mit drinne sehe, wo dann der Tramper und der Leatherface, also der Tramper spricht dann auch für Leatherface, zu dem Tankstellenwart sagen, der wohl der Vater ist, er ist doch bloß der Koch. Und die machen doch die ganze Arbeit. Also wir töten ja eben halt. Ja. Der sagt dann immer, dass du dich halt nichts draus macht halt. Aber dass du da sozusagen diesen Gesellschaftskonflikt hast, dass du da die Working Class hast, ne? Und dann hast du halt denjenigen, der das Zeug dann halt verkauft. Aber die ganze harte Arbeit, die wird hier untergekehrt und die möchten halt aufbegehren. Und ich finde, dass das ist so offensichtlich halt auch da drin, aber weil die Szene so widerlich ist, weil die ganze so unangenehm ist, willst du natürlich im ersten Moment nicht drüber nachdenken. Ne? Das kann ich mir schon vorstellen. Also gerade auch wenn man jünger ist, wirst du das nicht so sehen, aber für mich hat sich das richtig aufgedrängt. So dieses, ja. Da wird die Gesellschaftskritik nochmal verhandelt, aber in einem Setting, wo man sich das nicht vorstellt, ja.
Das ist ganz absurd halt, und du hast eben dieses, der Tramper und Leatherface wirken geistig minderbemittelt. Wir haben jetzt ja auch eine ganz komische Darstellung von Behinderung an sich so ein bisschen. Das spielt ja auch, also Franklin steht im Rollstuhl, also der Film dreht sich auch um Behinderung, und ich möchte das fast gar nicht aufmachen, was man da jetzt reinlesen kann und inwiefern das benutzt wird oder so weiter, aber der Tramper und Leatherface sind offensichtlich geistig eingeschränkt. Die Art und Weise, hatte ich glaube ich schon gesagt, die Art und Weise, wie sie, auch wenn man ihn nicht sieht, Leatherface, wie er sich bewegt, wirkt irgendwie ungelenk, fahrig, irgendwie als würden da einige Kompetenzen fehlen. Und der Koch, beziehungsweise der Tankstellenmod, ist ganz offensichtlich intellektuell von seinen Kompetenzen her eine Stufe drüber und beutet halt die, die weniger können, aus. Das kommt in dem Moment, drängt sich das richtig so eine richtig schöne Revolte-Szene. Also es war, hat sich bei mir auch sofort aufgetan.
Dieses Thema. Man sieht ja eben halt auch, dass das Fleisch, ja, das wird ja auch verkauft, ne? Der redet ja vom Barbecue und der Franklin holt sich ja dann dort was und isst das ja dann eben halt auch. Mhm. Und da weißt du natürlich nicht, ist das jetzt gerade von irgendeinem Tier oder ist es vielleicht doch von einem Mensch? Und schauen wir um das Haus drumherum, dann sehen wir da auch ganz viele alte Autos. Und das lässt ja drauf schließen, da wird auch schon etwas größeres Geschäft eben halt mit Menschenfleisch halt gemacht. Und
genau. Und auch wir haben es ja relativ komplett abgehandelt. Es kommt auch noch raus, dass diese Sachen, die wir am Anfang gesehen haben im Intro, dass auch die Kannibalenfamilie dafür verantwortlich ist.
Genau, richtig. Das heißt, der ich weiß nicht, also der Koch, ne, heißt ja auch im Film, du bist bloß der Koch, der wird dann auch noch richtig aggressiv und sagt, pass auf, ihr müsst aufpassen, und der wird auch schnell handgreiflich, der schlägt dann auch sofort zu, und ja, also
ein bisschen der böse alles, Vater einfach, der böse Erziehungsberechtigte, der eben mit Gewalt versucht, seine Kinder zu erziehen, weil er es anders nicht hinkriegt, und so Sachen zu bewegen, die man auch sonst nicht machen würde.
Ja, also es sind wirklich ganz, ganz, ganz viele Sachen drin, gerade so gesellschaftliche Themen, die hier in diesem wirklich absolut weirden Setting verhandelt werden. Und ich glaube, wenn man diesen Film so auch ein bisschen vermarktet hätte, wenn man auch gesagt hätte, so die härteste Gesellschaftskritik, die sie jemals gesehen, zu Gesicht bekommen haben oder irgendwas in der Art, ich hätte mir schon vorstellen können, dass da vor allem auch die Indizierungsgeschichte oder die Schnittfassung vielleicht auch ein bisschen anders gelaufen wäre. Wenn man einfach sagt, wir verhandeln jetzt bestimmte Themen einfach mal ganz anders. Der Film wurde ja größtenteils wirklich so als Slasher aufgefasst. Es fühlt sich für mich aber nicht wirklich wie ein Slasher an. Also ein Slasher, sowas wie Black Christmas, Halloween und ganz besonders Freitag der 13., das sind Slasher mit namenlosen Killern, die rumlaufen und Jugendliche umbringen, ohne sichtbares Motiv. Hier gibt es ja ein sichtbares Motiv, und hier werden ja auch ganz viele Themen verhandelt, die ich zum Beispiel in einem Freitag der 13. Film überhaupt gar nicht sehe. Zum Beispiel jetzt direkt als Vergleich. Also das ist die eine Sache, und da müssen wir natürlich auch drüber reden, also wie stark das natürlich auch geschnitten worden ist. Also in Deutschland ist, glaube ich, 82 ist der Film indiziert worden. Bis dahin kam er in einer geschnittenen Fassung raus, ich glaube, war es an den 73 Minuten. Der Film ist eigentlich im R-rated, also Quatsch, im Unrated, da hat der 88 Minuten. Hm. Und ansonsten 83 Minuten und dann in der deutschen Version dann 75 Minuten. Also das ist schon krass. Ja, und was willst du denn da eigentlich an Gewalt rausschneiden? So viel Gewalt ist ja gar nicht drin. Also sehr wahrscheinlich, also diese Szenen wahrscheinlich dann halt auch, kann ich mir gut vorstellen, zumindest in dem Haus, ja, in dem Haus wird viel geschnitten worden sein, bin ich mir fast
mit
sicher.
Mit dem Fleischerhaken und ja, aber dort, wo die Kettensäge zum Beispiel Einsatz kommt, da sieht man ja nur die Kettensäge und gar, da ist ja, wird es ja verdeckt, soweit ich mich jetzt erinnere von, da sieht man,
ja,
sieht man bloß die
Säge. Das sieht überhaupt nichts.
Also es ja, findet ja alles im Kopf statt bei dem Film, was ja, an und, Gewalt die passiert.
Die Szenen, wo der Hammer auf den Kopf einschlägt, du siehst es ja nie, sondern du siehst es immer von Weitem in der Totale und dann steht er meistens auch immer noch davor oder so, also es wird ja ganz gekonnt ja auch weggeschnitten und das macht den Film natürlich dann auch so so hart auch, mhm. Weil na, das ist jetzt jetzt ein anderen Vergleich zum Beispiel. Es gibt einen Film von Uwe Boll, der heißt Seed und da gibt es eine ganz berühmte Hammer-Szene. Die könnt ihr eventuell, glaube ich, sogar bei YouTube finden, einfach Hammer-Szene Seed eingeben und die ist schonungslos. Ja, da hat der Herr Ittenbach noch hier die Effekte noch selber gemacht. Das sehen wir aber wirklich in Naheinstellung, wie ein Hammer auf dem Gesicht landet und Uwe Boll hält drauf, ich glaube 2 oder 3 Minuten, wie dieses komplette Gesicht da entstellt wird.
Ich fände es okay, wenn er nicht auf YouTube zu finden wäre.
es gibt viele Sachen, die auf YouTube zu finden sind. Und da will ich aber bloß sagen, halt, dieser Film ist aber nicht indiziert, Seed. Seed ist nicht indiziert, im Gegenteil. Und dieser Film hat, möchte ich auch meinen, also bei Seed ist es auch wirklich so, das ist halt einfach ein namenloser Killer, der halt auch rumläuft, also Max Seed, so heißt er da einmal. Und hier ist es ja ganz anders. Es wird eben halt nicht so ausgestellt, sondern im Gegenteil. Es ist Teil dieser gesamten Familie, dieser Szenerie. Es gehört halt mit dazu und das, der Regisseur will das nicht ästhetisieren in irgendeiner Art und Weise, mhm. Sondern das wird wie dokumentarisch, das passiert jetzt und wir gehen wohl nicht nochmal ganz genau drauf und holen uns das Detail, sondern das muss reichen, dass du siehst, dass der Menschen erschlägt. Und das macht ihn auch in gewisser Weise halt auch sehr kalt, ne? Natürlich. Aber warum das jetzt so krass indiziert worden ist, weiß der Geier.
Ich weiß, ob das eine Folge ist, auch davon, dass es einer der ersten ist, die so irgendwie das Thema handhaben und ja, dann ja, die Filme, von denen jetzt Uwe Boll ist, ja, das ist ja 20 oder 30 Jahre später passiert, wo auch da Deutschland sich geöffnet hat. Also es kam ja dann, diese expliziten Gewalterstellungen wurden ja auch immer mehr und dadurch auch immer normaler, ja. Und dadurch vielleicht auch weniger.
Aber der Film wurde ja 2010 ja trotzdem noch mal neu
der wurde noch
indiziert.
Mal,
ja, und erst,
das stimmt.
Erst Kochfilms haben dann sozusagen dagegen ja dann geklagt, bin mir gerade ganz sicher. Auf jeden Fall haben die dafür gesorgt, dass der auch entschlagnahmt wird. Muss man sagen, an der Stelle auf jeden Fall erstmal großes Danke. Und das Museum of Modern Art in New York ist ja auch der Meinung, dass der Film ja Kulturgut ist.
Und dort ist er ausgestellt. Als, genau, als moderne Kunst.
Und ich finde, das ist auch eine Auszeichnung, ganz besonders für Tobi Hooper, der es ja leider in Hollywood nicht wirklich geschafft hat, wirklich richtig anzudocken. Und was schade ist, weil in dem Film steckt wirklich ganz viel drin und auch wenn der Film nihilistisch ist, ja, dann hat er zumindestens eine Motivation, nihilistisch zu sein. Also auch mit diesem Ende halt. Also das ist ja kein Happy End, bloß weil sie davon gekommen ist. Die wird für ihr Leben gezeichnet sein und die Irren laufen halt auch immer noch rum.
Ja.
Und
genau, die anderen laufen rum und das letzte Wort oder das letzte Bild gehört halt Leatherface, der schon fast poetisch anmutend da im Sonnenuntergang mit seiner Kettensäge tanzt. Also man ist also sich komisch bewegt, aber es sieht wie ein Tanz aus schon.
Wie so ein Rumpelstilzchen tanzt er da so ums Feuer so ein bisschen und ärgert sich so gefühlt so.
Ja. Ja, und dieser Film, er ist einfach in der Das hatte ich noch nicht erzählt, das hatte ich, glaube ich, bloß im Vorgespräch erzählt. Also der ist einfach in der Iskudokut, das Kettensägen-Massaker, das steckt als geflügeltes Wort drin, so dass ich sogar als auf einer Taufe ein Kind mit einer Spielzeug-Kettensäge rumgerannt ist, ein ganz kleines, und da lustig alles angesägt hat, was ihm unter also bei der Party nach der Taufveranstaltung dann lustig rumgerannt ist damit. Da kam natürlich sofort die Assoziation auch von jemanden aus der Party, das Kettensägen-Massaker. Das ist einfach. Und alle haben gelacht und es war lustig, aber es ist eben nicht einfach so ein Nischenfilm, sondern, also ist er irgendwie schon, aber es ist halt ein sehr grundlegender, und er hat ganz viel Aufmerksamkeit letztlich bekommen, auch wenn der am Anfang erstmal seine Probleme hatte und trotz der Indizierung oder vielleicht auch deswegen.
Das klingt schon ein bisschen wie Fazit, ja, wo wir uns hier gerade befinden. Ich denke, das können wir auch so machen. Und wie ist denn so deine Einschätzung? Du hattest ja im Vorgespräch ja schon was gesagt. Das würde mich jetzt brennend interessieren.
Also, objektiv ist es ein guter Film. Und warum? Das haben wir jetzt gesagt. Vom Subjektiv ist es nicht ganz mein Genre. Auch wenn es jetzt nicht so explizit gewesen ist, was ich auch nicht mag, ist gleichzeitig, es ist eben ein verstörender Film, und das kann ich mir auch nur so ganz gering dosiert antun und muss davon auch nicht viele Filme sehen, die mich so sehr an die Grenzen bringen trotzdem. Also ein bisschen Schauer und Horror und mal so ein Film, der vielleicht eine jede Menge ringsrum aufbaut und dann kommen ähnliche Momente, ist okay. Ein Film, der von Anfang an diese Wirkung hat, ist jetzt subjektiv für mich eher belastend. Also ich würde jetzt nicht sagen, ich muss den dringend nochmal schauen. Er ist aber eine Erfahrung, er ist wie gesagt objektiv gut. Menschen, die diese Erfahrung suchen, ist er gut. Leider ist es jetzt so, wenn man den so wie wir noch nicht gesehen hat, aber schon viele andere Filme oder einige andere, die das halt nachgemacht haben, dann fehlt halt die Originalität, die er damals hatte. Man kennt halt das, was in der Filmgeschichte draus geworden ist, kennt man schon und sieht dann eben das Original dazu. Und es sieht sozusagen nichts Neues, sondern man sieht einfach das, was man vielleicht schon kennt, dafür aber ziemlich gut gemacht. Also großes Lob an den Film, aber persönlich reicht es mir ein Film in dieser Art pro Jahr. Aber vielleicht auch gerade, weil er genau das, was er will, auch so gut macht.
Okay. Also es klingt ja trotzdem wie für ein Pro zu diesem Film.
Das ist so mit Vorsicht zu genießen. Wie wenn du sagst, das ist das beste Essen, was es gibt, aber man muss halt auch super scharf mögen. Ne? So in der Art. So ist bei dem Film. Also der ist schon richtig gut. Das ist jetzt mein Fazit auf jeden Fall. Ich konnte auch einige Sachen genießen an dem Film. Also gerade die Kameraarbeit zum Beispiel. Aber es ist, ich finde ihn schwer verdaulich.
Schwer verdaulich, das trifft sehr, sehr, sehr gut.
Verdauung,
und ich finde, also dieser Film, als ich ihn wirklich das erste Mal gesehen habe vor ein paar Wochen, das hat mich richtig umgehauen. Ich habe den aus verschiedenen Perspektiven herausgeschaut. Und das ist ja auch jetzt nicht so ein Film, den du hier zum puren Vergnügen anschaust. Ich habe schon irgendwie so auch so das Podcast-Auge drauf gehabt, aber auch das Filmemacher-Auge habe ich drauf gehabt. Und aus diesem gesamten Mix, den ich da hatte, jetzt auch bei der Zweitsichtung dann aber ganz besonders und verstärkt noch mehr, habe ich so ein großes Bild von diesem Film gehabt, das mich wirklich sehr begeistert hat und schlichtweg überzeugt hat, dass der Film in seiner gesamten Inszenierung nicht schön ist, nicht schön sein will. Und mit seiner Kritik an uns Menschen sozusagen wirklich die passenden Bilder dafür auch schafft. Und das ist so metaphorisch, und das sind ikonische Bilder, die er da geschaffen hat. Und das sind Leistungen vollbracht worden von vielen Einzelakteuren. Das ist eine schöne Ensemblearbeit, also von gesamten Team vor allen Dingen auch. Das ist toll. Und dass das so ein Low-Budget-Film dann wirklich schafft, auch heutzutage nach so einer langen Zeit mich noch so zu begeistern und vor allen Dingen auch zu schockieren und zu terrorisieren, das rechne ich dem Film wirklich hoch an. Und der hat wirklich zu Recht auch diesen Kultstatus verdient. Mhm. Auch diese Einordnung eben halt, und dass das ein Kulturgut ist, zum Beispiel. Mhm. Auf jeden Fall. Und das sehe ich auch wirklich so. Und das ist, wenn man in einer mental guten Verfassung ist und gerne mal das andere New Hollywood sehen will und gerne mal diese ganzen Vorläufer zu Saw, Hostel etc. pp. Wenn man sich das mal anschauen will, wo gibt es denn da etwaige Ursprünge, dann ist das einer von diesen Filmen, den man da auch gesehen haben sollte. Selbst jemand wie Ridley Scott hat sich von diesem Film inspirieren lassen für Alien. Das darf man ja auch nicht vergessen. Mhm. Er auch gesagt hat, er möchte ganz gerne eine Mischung aus Odyssee im Weltraum und Blutgericht in Texas. Und das ist
ein Ritterschlag.
So, und es ist auch wirklich schade, gerade für Tobi Huber, dass es eben halt nicht weit geschafft hat und dass er zum Beispiel für Poltergeist einfach nur fürs Studio rangekarrt worden ist, damit Steven Spielberg dann doch selber dann Regie dort führen kann. Es ist wirklich sehr schade. Vielleicht hier an dieser Stelle nochmal gesagt, Invasion vom Mars ist nicht so schlecht, wie viele Leute sagen. Den kann man sich anschauen. Ich glaube, das wäre auch mal eine Besprechung wert, vielleicht für nächstes Jahr, für den Horror-Oktober. Auf jeden Fall guter Mann, eigentlich guter Regisseur, und es wäre sehr schön gewesen, hätte er dann den einen oder anderen Erfolg mehr gehabt. Aber das ist wirklich ein Meilenstein. Auf jeden Fall ganz große Empfehlung von meiner Seite.
Dann sind wir uns eigentlich einig bei dem Film. Könnte ich jetzt mal so zusammenfassen.
Das kann man so sagen, genau.
Ja.
Fred, das war ein schönes Gespräch.
Ja.
Da
sind wir auch einer Meinung. Ich hoffe, unsere Zuhörer konnten ein bisschen was mitnehmen aus dem Film. Aus unserem Gespräch meine ich über den Film. Mhm. Im Idealfall das Interesse, den Film zu schauen oder nochmal zu schauen. Und jede Menge Wissen in sich aufgesaugt zu haben. Ja.
Ja, es gibt auf jeden Fall ganz viel Trivia zu dem Film. Es gibt die bereits erwähnte Doku, die könnt ihr auch auf YouTube finden. Und der Film macht auf jeden Fall Spaß, da noch ein bisschen rumzuforschen. Vor allem die Themen, die wir jetzt nicht angesprochen haben, wie zum Beispiel alles rund um Ed Gein, zum Beispiel die Verbindung zu Psycho.
Ja.
Was hat das Ganze mit Vampiren zu tun? Also da gibt es ganz viele verschiedene Themen, die man da noch mit aufarbeiten kann. Da ist wirklich ganz viel drin, ganz viel Energie und Ideen. Und jo, das ist ein verdammt guter Film und absolute Empfehlung. Ich sage jetzt an der Stelle, vielen Dank fürs Gespräch.
Ebenso.
Ihr da draußen, wenn es euch gefallen hat, ihr wisst, was zu tun ist. Schreibt uns auch gerne bitte, wenn ihr mal über einen Film sprechen wollt. Und ansonsten wünsche ich dir jetzt erstmal noch einen schönen Tag. Und wir hören uns beim nächsten Mal, was das sein wird, das behalten wir mal noch für uns. Denn wir feiern ja unsere 50. Episode. Und da bereiten wir mal was etwas Größeres vor.
Ja, genau. Dann bis dahin.
Tschüss.
Ciao, ciao.